Probecast. So klingt der Geschmack der Pfalz.
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Doppelcast Umwelt Spezialdoppelfolge. Mein Name ist Robin und ich bin Teil des Team Doppelcast. Im ersten Teil durften wir bereits die Aktion Südpfalz Biotope und Kurt von Nidda kennenlernen. Im zweiten Teil besuchen wir nun Heiner und Valentin Sauer vom Weingut Sauer in ihrer Vinothek. Ihr Weingut ist Pionier im Ökoweinbau mit einer erlebnisreichen Geschichte. Außerdem reden wir über Weinbergsbegrünung, über den Organismus Weinberg und probieren ganz Doppelcast typisch einen thematisch passenden Wein. Freut euch also auf eine spannende Hörreise mit dieser Folge. Hallo Heiner, schön, dass wir hier bei dir in der Vinothek sitzen dürfen, in eurem schönen Lehmbau hier. Und ja, da stellt sich mir gleich die Frage, wie war das denn bei euch hier? Wie hat sich denn das alles entwickelt, dass hier so eine Vinothek entsteht? Also, was man ja liest, ihr habt 1987 angefangen. Vielleicht könnt ihr uns da was ein bisschen über eure Geschichte jetzt erzählen.
Ja, ist eine lange, oder es ist lange Geschichte, aber also tatsächlich ist es so, vor 35 Jahren haben wir begonnen mit eigenem Weinbau. Im Nebenerwerb damals meine Frau und ich mit 2,5 Hektar. Und die Triebfeder eigentlich damals, sich selbstständig zu machen, eigene Weine zu machen, war, dass wir ökologischen Weinbau machen wollten. Und so sind wir auch seit 35 Jahren Biolandbetrieb, also zertifizierter Betrieb, wobei es den Ausspruch damals, Ausdruck noch gar nicht gab. Der Betrieb hat sich dann, also ich war auch einfach neugierig, ich wollte probieren. Es gab damals schon ein paar Biowinzer und auch so ein Biowinzer-Stammtisch hier in der Gegend. Und das hat mich total neugierig gemacht, ich wollte es unbedingt probieren. Und dann, als ich das begonnen, probiert habe, hat mich das eigentlich direkt begeistert. Oder ich wusste, das ist das, was ich machen möchte. Und dann hat sich 2 Jahre später eine Gelegenheit ergeben, ein kleiner Betrieb in Böchingen, Weinbaubetrieb, der schon ökologisch gewirtschaftet hat, hat aufgehört. Wir haben die Fläche und auch die Gebäude damals übernommen und haben, und ab dem Zeitpunkt war ich dann schon selbstständig. Meine Frau ist Apothekerin, ging noch arbeiten und hab dann 6,5 Hektar bewirtschaftet. Der Betrieb hat sich dann aber rasch weiterentwickelt, viel schneller als ich gedacht habe, dass es funktioniert. Und heute haben wir ein bisschen mehr wie 30 Hektar, die wir bewirtschaften. Und ja, so hat sich das entwickelt. Und jetzt die letzte Stufe, wie du eben gefragt hast, die Vinothek, ist eigentlich daraus entstanden, dass es in unserem Betrieb einen Nachfolger gibt. Mein Sohn sich vor irgendwann entschieden hat, unser jüngstes Sohn, in den Betrieb einzusteigen. Und dann habe ich mich motiviert gefühlt, den Betrieb sozusagen zukunftsfähig sicher zu machen. Wir haben die Fläche von damals 25 Hektar eben nochmal aufgestockt und haben dann hier diese schöne Lage auch für uns genutzt. Vorher hatte man 2 Standorte. Wir waren in Büchingen, haben wir Verkauf, ein Büro gehabt und hier in Nussdorf die Produktion und die Werkstatt. Und dann haben wir alles zusammengezogen. Das Büro war auch in Büchingen. Jetzt haben wir hier Verkauf, haben hier auch natürlich schöne Verkaufsräume, haben den Betrieb aber auch hier erweitert, das ist ein neues Kellerhaus gebaut, Keller erweitert, also ein Holzfasskeller, also auch attraktive Räume. Also das so aus der Situation raus ist das so entstanden, wie das jetzt ist.
Ja, ich würde sagen, also hier drin sitzt sich's sehr gut. Ja. Das ist sehr angenehm, wenn man hier rausguckt aus dem Fenster, kann man einmal über die ganze Weinbergslandschaft hier schauen, über die Pfalz. Ja. Ja, jetzt haben wir uns aber gefragt, wenn ihr angefangen habt, oder als ihr angefangen habt, 1987, ja, da hast du ja eben schon gemeint, ihr wart Bio-Weinbetrieb und ihr wolltet auch Bio-Weinbau sein.
Was hat euch denn dazu bewogen, schon damals in den 80ern das zu sagen? Und wie haben das denn die anderen Winzer denn gefunden?
Also die Motivation bei mir kam, also ich komme aus der, ich nenne es jetzt mal Umweltecke. Die, damals war die Anti-AKW-Bewegung hier auf dem Höhepunkt. Und tatsächlich habe ich sogar über die Anti-AKW-Bewegung den ersten Kontakt gehabt zu einem Bio-Winzer. Da gab es die BI in Landau, nannte sich das. Und da war ein Bio-Winzer, der Wolfgang Marzolf, eigentlich auch bekannt hier in der Gegend, mit dabei. Und ja, und dann hat man sich natürlich ausgetauscht. Und dann gab es diesen Stammtisch, da war ich mal auf dem Stammtisch. Und das hat mich total neugierig gemacht. Ich würde auch sagen, ganz generell bin ich ein Praktiker. Und für mich war die erste Frage, wie ich mich für die Anti-AKW-Bewegung interessiert habe, okay, ich will keine Atomkraftwerke, aber es ist die Alternative. Und ich habe also danach schon sehr früh, also 1990, in unserem Haus in Böchingen eine Solaranlage gebaut. Es war für mich halt völlig klar, ich kann nicht sagen, wir brauchen das nicht, es muss einen anderen Weg geben. Und im Moment fällt uns jetzt das so ein bisschen auf die Füße, dass wir da vielleicht zu langsam waren. Und also das hat mich eigentlich immer beschäftigt. Wir haben nach hier auf dem Dach 67 kW Photovoltaik und also das war so die Motivation. Also die eine Motivation, und dann gibt's auch noch so Naturschutzkomponente, die habe ich tatsächlich so ein bisschen von meinem Großvater beigebracht gekriegt. Der war Jäger, also das haben wir sicherlich ein bisschen anderes Weltbild gehabt wie ich heute, aber oder mit auf jeden Fall sogar. Aber er, also mit dem, ich bin total gern mit auf die Yacht gegangen, und dann war es aber immer so, ach, ein Kämmer tritt man nicht tot, also so irgendwie auch so ein bisschen Achtung vor Natur und auch so Beobachtung, was mir eigentlich immer Spaß gemacht hat und auch heute noch so ist, also so dieser Naturschutzgedanke. Und ja, also die beide, das waren so die zwei beide Motivationsträger, sage ich mal, diesen Weg zu gehen.
Und was haben die anderen Winzer dazu gemeint? Also als ihr da angefangen habt, als junge Pfälzer, als junges Paar da zu sagen, wir nehmen jetzt einen Weinbaubetrieb, der Bio war, und machen den jetzt weiter?
Ja, also da gab es jetzt schon sehr skeptische Stimme. Ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich immer gute Kontakt gehabt zu meinen konventionellen Kollegen, damals wie heute. Ich bin sehr überzeugt von dem, was ich mache, aber ich bin kein Dogmatiker. Und es war mir auch immer wichtig, im Kontakt zu stehen mit meinen Kollegen. Und ich bin da auch ein bisschen stolz drauf, das hat auch gefruchtet. Also man hat dann auch ja Leute überzeugen können von der Idee. Und das ist so das, was wir wollen. Ich würde ja am liebsten, wenn wir hier 100% ökologische Weinbau machen wollten, obwohl es viel von meinen konventionellen Kollegen gar nicht glauben. die natürlich mit jedem, der kommt, kriege ich ja auch Konkurrenz, wobei man das heute nicht mehr so sehen kann. Aber es gab dann schon Ungerufe und dann ist man auch schnell in so Schublade gesteckt worden. Also sprich biologische Weinbau, die wollen nichts schaffen oder ein verunkrautete Wingert und so. Es muss man auch sagen, gab damals auch so ein paar Beispiele, und dann hat es gesagt, fangst du jetzt an wie der und der, so ein paar schlechte Beispiele. Wobei man auch sagen muss, das war die erste Bio-Winzer, das waren auch sehr individualistisch geprägt, und entsprechend waren vielleicht auch die Wingert, also denen war der ökologische Gedanke auch extrem wichtig und zum Teil auch die Weine, also da gab es auch schon echte Querschläger, also die, wo man heute Kinder schon sage, ja, das ist jetzt nicht so publikumswirksam, sage ich mal.
Ja. Wie hat sich das gewandelt?
Das hat sich eigentlich schnell gewandelt, aber dieser negative Ruf, der ist lang geblieben. Also mir war's, also ich bin Winzer und mir war auch die Qualität eigentlich wichtig, und mir war es eigentlich auch wichtig für die Entwicklung von der Szene, denke ich, ist es wichtig, dass wir gute Weine machen, weil nur so können wir auch Erfolg haben. Und es hat sich eigentlich, wie gesagt, relativ schnell gewandelt, aber, also heute nicht mehr, aber bis vor ein paar Jahren war das immer noch so, dass man, und dann war dann, dass man gesagt hat, ja, ökologischer Weinbau, das ist so, die Qualität, die ist doch zweifelhaft oder so. Das hat sich leider lang gehalten. Aber dadurch, dass heute, ja, wirklich ganz viel VDP-Betriebe dabei sind und auch noch das Vorurteil, dass man gesagt hat, ja, wenn es so richtig gut sein soll, dann geht es über ökologische Weinbau nicht. Aber das ist vorbei. Wie gesagt, weil heute, sagen wir mal, die Speerspitze von Qualitätsbetrieben, vom VDP, die arbeiten zertifiziert ökologisch, also hinterher kann das heute keiner mehr so sagen oder sagt es niemand mehr. Und dann vielleicht noch ein ganz interessanter Aspekt, das war dann auch so, die Leute haben ein Wein probiert, das war ein Bio-Wein, der war schlecht, dann sagt, aha, so schmeckt Bio-Wein. Es ist natürlich, ich könnte genauso gut auch sagen, ich probiere jetzt eine konventionelle Wein, habe jetzt gerade einen schlechten gegriffen, kann ich sagen, aha, so schmeckt konventionelle Wein. Aber so ist es natürlich nicht, logischerweise, ja.
Das ist quasi wie beim veganen Essen. Genau. Da denkt jeder immer gleich an Tofu, dogmatisiert quasi. Dass
man ja, sagt, ja, richtig.
Tofu, ich habe das auf den Grill gehauen, es schmeckt nach nichts. Ja. Aber eigentlich gibt es ja auch schönes Grillgemüse, das ich schön selbst machen kann. Mach ein schönes Öl drum, mach schön Kräuter drum. Und dann ist es ja ähnlich genauso wie beim bio-ökologischen Wein.
So ist es, ja.
Und weil es so schön ist, haben wir noch einen zweiten Herr Sauer dazu bekommen.
Ja.
Und zwar, weil Nachhaltigkeit ja auch für die nächste Generation zählt, ist Valentin noch mit hierher an den Tisch gekommen und wird uns sicherlich auch noch ein bisschen was erzählen.
Ja.
Der Weinberg ist ein Organismus für euch. Was ist es denn, was ihr da beschreibt als, ist das ein Ökosystem? Seht ihr da Bepflanzung oder macht ihr Bodenmanagement? Wie muss man sich das vorstellen? Also, und welche Vorteile seht ihr darin für einen Weinbaubetrieb?
Also der Weinberg ist ein Ökosystem. Also jede Landschaft, die wir draußen haben, ist ein Ökosystem. Und es gibt halt arme Ökosysteme und es gibt reiche Ökosysteme. Zunächst haben wir natürlich das Problem der Monokultur. Und das ist natürlich auch bei uns so. Und die Idee ist natürlich, diese Monokultur, soweit wie es geht, aufzulockern. Das heißt natürlich, sind wir auch im Wirtschaftsbetrieb, wir müssen Weine erzeugen, wir müssen wirtschaftlich arbeiten. Aber wir versuchen halt, den Weinberg so zu gestalten, dass das auch noch ein Lebensraum für möglichst viele andere Tiere ist, die uns im günstigsten Fall noch Vorteile bringen. Aber es muss nicht alles Vorteile bringen, es kann auch einfach schön aussehen. Schmetterling bringt nicht unbedingt einen Vorteil, aber es sieht einfach schön aus. Und ist natürlich global Biodiversität, hat er einen sehr hohen Nutzen. Also das vergessen wir halt immer. Ja, die Art, die einfach ausgerottet ist, die ist für immer verschwunden. Von daher haben wir auch Verantwortung. Und von daher ist also diese Gestaltung auch wichtig. Und ein Bio-Winzer-Kolleg von mir hat mir ein wirklich, da muss ich da immer dran denken, einen guten Satz dazu gesagt. Der hat gesagt, jeden Millimeter, wo ich tiefer mulch, ist eine Gewissensfrage. Weil mit jedem Millimeter, wo ich tiefer mulch, opfer ich mehr Lebewesen, die in der Begrünung wohnen. Und, aber jeden Millimeter, oder sagen wir mal, wenn ich die Begrünung ganz hoch stehe, los, dann habe ich wieder mehr Feuchtigkeit im Bestand und so weiter. Also es ist immer eine Abwägungssache. Und wir versuchen aber halt so viel wie geht zuzulassen. Und zum Beispiel Vorgewände, also das ist der Platz, wo man wendet vor den Weinbergen, eben nicht zu bearbeiten. Da sieht es dann halt auch ein bisschen wild aus. Da tun sich viele, auch Kollegen von uns, schwer, weil man irgendwie halt auch so Ordnungskeit denken hat, so wie der Rasen im Garten, der halt einfach 2,5 Zentimeter hoch sein muss. Und ich glaube, da muss man sich halt ein bisschen drüber wegsitzen. Und ja, diesen Kompromiss oder diesen Weg, den suchen wir. Und ja, das ist so die Idee.
Das heißt, es ist immer ein Konflikt zwischen der Nutzung des Weinbergs und quasi dem Naturschutz.
Ah gut, also ich würde sagen, Nutzung gehört ja auch schon zu Naturschutz. Also viele Arten existieren ja auch quasi durch die Landwirtschaft, landwirtschaftliche Nutzung. Also ich denke, wenn man den Mensch immer aus dem Ökosystem komplett rauslässt, dann ist das auch irgendwie doof, weil er auch Teil vom Ökosystem ist. Also ist Nutzung ja auch irgendwie wichtig für die Landwirtschaft, also für alle Organismen. Und ich denke, wenn man es nutzt, sollte man es halt mit bestem Gewissen nutzen. Und das versuchen wir, so würde ich es jetzt vielleicht beschreiben. Also wenn man jetzt nichts machen wird, dann wäre der Wald irgendwann. Und Wald ist halt auch, also ach gut, aber da leben halt nur Waldtiere. Und das sind halt nicht alle Tiere. Also ja, ich denke, so ein gewisser Nutzungsgrad von der Fläche ist auch wichtig.
Die, also diese starke Mechanisierung heute, die erlaubt es aber auch, oder es ist erlaubt, oder die macht es halt möglich, das alles extrem sauber und frei zu halten. Und ich denke, wenn ich komme jetzt natürlich wieder aus einer anderen Generation, wie ich jung war, da waren die Winger so gepflegt und so sauber nicht. Und da gab es dann halt auch einfach Fasane und Feldhühner, Rebhühner in der Weilberge und die sind leider verschwunden. Und das hat also nicht nur mit der Bewirtschaftung zu tun, das hat auch mit der Ausräumung von der Landschaft zu tun. Ich meine, Böschung mal weggemacht war und so. Wenn heute weiß man das und man versucht das natürlich auch wieder ein bisschen zurückentwickeln. Fasane sind tatsächlich auch wieder zurückgekommen. Also haben wir wieder schon viel mehr. Und also es ist ja auch nicht alles schlecht. Also man muss sagen, ein paar gute Sachen sagen. Und an der Rebhühner sind wir noch am Arbeiten. Aber ich glaube, das muss man sich schon bewusst machen. Also dass man heute halt durch so einen hohen Mechanisierungsgrad dazu war man vor 40, 50 Jahren in der Lage, also so frei zu schießen, sag ich mal.
Ja, man muss sich, glaube ich, auch bewusst sein, dass eben eine Kulturlandschaft ist. Und die Kulturlandschaft ist auch schon seit mehreren tausend Jahren. Und die bringt eben auch bestimmte Arten hervor, die man dann auch schützen muss. Ob in welcher Art und Weise ist halt die Frage. Genau, wie mache ich die Nutzung? Weil ansonsten, wie du sagst, Valentin, ist es Wald.
Ja gut, das sagen ja gerade die Naturschützer, ne? Durch die Bewirtschaftung, durch die Offenhaltung von der Landschaft hat man die Arten vielfalt, ich glaube, so rund verzehnfacht hier. Und nur sind wir im Moment dabei, es wieder ein bisschen zurückzudrehen. Das heißt, durch quasi Übernutzung oder durch extreme Nutzung. Und da muss man halt versuchen, Kompromisse zu machen, sinnvolle Bewirtschaftung, oder das ist eigentlich das, was wir wollen. Und ja, da gibt es schon Möglichkeiten. Und, ja.
Ja, Respekt davor, dass ihr versucht, diesen schmalen Grat zu finden zwischen ja, Übernutzung, Nutzung und genau das zu finden. Und scheint ja auch zu fruchten bei euch.
Ja, ich glaube auch. Ja, wir hatten auf der Flasche stehen, wer sich mit der Natur verbindet, dem gibt sie ihr Bestes. Das passt vielleicht ganz gut.
Das ist doch ein schöner Spruch.
Der Slogan ist aus unserem Marketing verschwunden, aber das ist, finde ich, trotzdem. Also, ja, ich würde sagen, wir versuchen halt so gut es geht, mit der Natur zu arbeiten und nicht alles aus der Natur rauszuholen oder der Natur alles abzuverlangen. Es gibt halt auch mal schlechtere Jahre, wo man dann vielleicht als Öko-Landwirt dann halt mal weniger Erträge hat oder sowas, aber das ist halt ja, Kreis des Lebens oder so. Ja, also dafür gibt es dann wieder bessere Jahre. Und ich denke, das ist auch wichtig, das zu erkennen, so dass es halt, wenn wir arbeiten mit der Natur, dadurch haben wir immer irgendwelche Schwankungen drin und das macht es aber auch irgendwie aus. Also ja, langweilig, wenn alles gleich wäre. Und dann, ja genau, den Grad zwischen Nutzung und Übernutzung, das ist halt, ja, ist wahrscheinlich auch ein ständiger Prozess, das rauszufinden. Ich meine, am Ende müssen wir halt auch wirtschaftlich arbeiten. So funktioniert unser System halt. Ja, und muss man das Beste draus machen dann. Ja.
Wenn ich mir jetzt das vorstelle, also wenn wir jetzt auf die niedrigste Ebene gehen, also den Boden in dem Fall, ihr sagt, ihr habt da eine üppige, vielfältige Begrünung und macht Bodenbewirtschaftung und dass es eines der wichtigsten Themen ist. Welche Böden habt ihr denn und wie muss man sich die Begrünung vorstellen? Wenn man durch die Weinberge geht, gibt es ja Verschiedenstes, also wie ihr sagt, einfach Grün, was man kennt, Rasen, tief geschoren oder eben mit Malven drin oder Phacelia dergleichen oder eben auch mal spontan was?
Also bei der Begrünung war es so, dass man also am Anfang oder auch lange Zeit sehr intensiv immer wieder umgebrochen haben und neu angesät. Und da haben wir jetzt mittlerweile unsere Taktik ein bisschen geändert. Wir haben also aus verschiedenen Überlegungen. Zum Ersten eine ganz einfache Überlegung, wo ich gesagt habe, solange wie die Weinberge gut wachsen, brauche ich eigentlich nicht aktiv zu werden. Das heißt, ein Begrünungsumbruch kostet natürlich auch einfach Geld, also in Form von Diesel, wo ich brauche, für das umzubrechen, Saatgut, wo ich wieder neu einsehen muss. Und die zweite Überlegung ist sogar, geht so ein bisschen in Naturschutzrichtung, also gerade Kurt von Nieder, mit dem habe ich da auch oft gesprochen, das Idealbild ist, es wird ja auch oft gemacht, man sieht die Blumenwiese an. Und dann kauft man irgendeine Gemenge, sieht es so an, und dann hört man im ersten Jahr, super, alles blüht und so, und im nächsten Jahr ist es schon viel weniger, da fast nichts mehr da. Und die Leute wundern sich, aber das sind natürlich auch künstliche Pflanzengemeinschaften. Und die Pflanzengemeinschaften, die man eigentlich auf einer Wiese hat, die hat sich ja irgendwie mal gebildet. Und da spielt der Standort eine Rolle, die Bearbeitung spielt eine Rolle, der Boden, Klima und so weiter, Wasserversorgung. Und ein Stück weit ist es natürlich auch so, wenn ich im Weinberg weniger mache und dann tut sich auch so Pflanzengemeinschaft ausbilden. Und das ist aber natürlich keine grelle Blütenlandschaft, sondern es ist hauptsächlich Gras und es sind auch ein paar Blütepflanzen dabei. Aber es ist natürlich standortangepasst. Und da muss man sich, glaube ich, auch so ein bisschen die Frage stellen, ob das nicht vielleicht sogar besser ist, aus Naturschutzgründen. Natürlich, wenn ich, du hast Phacelia genannt, das ist natürlich die Pflanze schlechthin, Blumen nennt sich ja auch Bienenweide. Also wenn ich das aussehe und dann ist im August ist alles voller Bienen und Schmetterlinge, das ist natürlich auch schon schön. Aber trotzdem ist es, gibt's keine natürlichen Stände, wo das so ist. Ne? Also das ist trotzdem eine künstliche Landschaft. Also wie gesagt, deswegen ist es nicht schlecht, aber wir versuchen das, also so, oder denken das heute eher so ein bisschen in die Richtung. Natürlich geht es immer auch um die Pflanzernährung. Die Winger müssen gut wachsen, damit ich auch gute Wahl kriege. Also da braucht man so einen gewissen Schub und den erzeugen wir ja auch über Begrünungen. Und die setzen wir dann auch gezielt ein. Also dass man so Winterbegrünungen einsät, also auch um Erosion, in der offenen Gasse, wo man hin, um Erosion zu vermeiden.
Was ist Erosion?
Gut, als Erosion tut man
Bodenabschwemmung.
Genau.
Ja,
erklärst du, ja.
Ja, die Verlagerung von Bodenteilchen durch Wasser. Würde ich jetzt, also ja, wenn halt durch Starkniederschläge oder ja, irgendwie halt Witterungseinflüsse sich der Boden verlagert.
Ja.
Und dann geht es halt so Rinne oder sowas, wenn dann so viel Wasser bergab läuft, dann gibt es Regenrinne und sowas und dann das ist der ganze Boden von oben, unten oder so.
Das ist Hangerosion. Es gibt noch eine andere Erosion. Also es ist praktisch auf ebener Fläche, wo man eigentlich davor, wo man sagt, es werden Nährstoffe vom Oberboden in den Unterboden verlagert. Das ist also auch Erosion.
Nährstoffauswaschung.
Nährstoffauswaschung sagt man, aber auch Erosion dazu. Und das kann man mit Pflanzen extrem gut verhindern. Also die andere Erosion genauso. Ne? Und es ist also eigentlich gut, wenn die überwinden, die Böden ja, begrünt sind. Ja.
Ja, gerade wenn man so vom Phosphorhaushalt oder Nitrathaushalt, ja. Stickstoffhaushalt, ist ja oft diese Problematik, genau.
Gerade bei Stickstoff ist es genauso. Also Stickstoff, wenn ich so die Pflanze aussehe und dann nehmen die genau im Spätjahr die Nährstoffe auf, Stickstoff vor alle Dinge. Phosphat ist sehr schwer beweglich, ist eigentlich nicht so spannend, aber die nehmen den Stickstoff auf, legen den in Grünmaterial, der wird also in die Wurzel, im Grünmaterial von der Pflanze eingelagert. Auch wenn die Pflanze abstirbt, wird es nicht ausgewaschen, sondern der Stickstoff ist festgelegt. Und im Frühjahr, wenn eigentlich der Boden wieder aktiv wird, die Mikroorganismen, wird die Pflanze zersetzt und der Stickstoff wird freigesetzt. Eigentlich eine ideale Sache. Ja.
Das heißt, man hat eigentlich so einen Kreislaufgedanken ein bisschen drin. Also das vom Vorjahr kann ich dann mit aufnehmen und dann im nächsten Jahr kann ich das wieder nutzen,
genau,
um quasi nicht so viel düngen zu müssen.
Der Kreislaufgedanke und halt auch der Trinkwasserschutzgedanke oder Wasserschutzgedanke generell. Also gerade bei Nitrat- oder Stickstoffauswaschung ist es halt schon in der EU-Landwirtschaftsverordnung und so auch jetzt ziemlich kritisch beurteilt. Also allein aus dem Gesichtspunkt macht es Sinn, den Stickstoff irgendwie über Winter halt sich ja festzuhalten quasi. Und man hat halt genau den Vorteil, dass es immer Kreislauf dann drin ist oder dass man es halt über Winter festlegt und dann durch die Mikroorganismen quasi nächstes Jahr wieder benutzt werden kann. Ziemlich genial. Und es ist auch im Prinzip fast natürlich, also oder ist natürlich, wenn es wäre auf der Wiese, ja genauso, wenn die Wiese wächst und dann über Winter wächst nicht, aber der Stickstoff bleibt und im nächsten Jahr ist er dann wieder da. Also es ist auch so, dann, so wie es mal gedacht war.
Ja, darüber raus kann man aber auch mit Begrüner eigentlich noch zusätzliche Nährstoffe akquirieren, also über Leguminose. Die haben die geniale Eigenschaft, Stickstoff, Luftstickstoff, den wir sowieso viel zu viel haben, im Boden, also über Gemeinschaft mit Bakterien im Boden abzulagern und dann für die Rewe zur Verfügung zu stellen. Also eigentlich auch eine geniale Düngerart, wenn man so will.
Wie sieht für euch der Weinberg der Pfalz in der Zukunft aus?
Der Idealfall wäre, wenn man 2030, es gibt ja so die Vision, also auch, also zumindest von den Bioverbänden ist die Vision, dass wir bis dorthin 25% ökologische Landbau haben. Und wenn es beim Weinbau auch so wäre, wäre es ganz gut. Ja. Dass man halt wirklich versucht, konsequenter ökologisch oder also die Biodiversität praktisch so ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken. Ja, wirklich, fände ich gut. Und pilzwiderstandsfähige Rebsorte ist natürlich ein Thema, wo ich, wenn ich ehrlich bin, habe ich mich dem lang so ein bisschen verschlossen. Und zwar war ich der Meinung, und es war wahrscheinlich auch nicht falsch, muss ich sagen, als ich vor 35 Jahren begonnen habe, habe ich gesagt, wenn der ökologische Weinbau Erfolg haben will, muss es mit den Sorten haben, die uns im Moment zur Verfügung stehen, weil die halt auch diese Weinbaukultur repräsentieren und mein Riesling einfach nicht durch einen Silva oder irgendwas ersetzen kann. Und ich glaube, der Gedanke war auch richtig. Aber mittlerweile haben wir eigentlich pilzwiderstandsfähige Rebe gepflanzt, weil ich glaube, gerade in den Cuvées, die im Moment eine richtige Rolle spielen oder immer größere Rolle spielen, also auch bei uns im Betrieb, also im Einstiegsbereich, da kann man diese pilzwiderstandsfähige Rebe, also Pibis, sehr gut verkaufen. Und im Moment werden die auch immer mehr salonfähig. Also die Weintrinker sind durchaus so dafür offen. Also es gibt, da gibt es eine positive Entwicklung. Und ich glaube, das ist auch für die Sorte.
Züchtungen werden noch besser.
Ja, die Sorte werden besser, also gute neue Züchtungen. Und im Prinzip von der Ökologie her, also sind die natürlich unschlagbar. Also das steht außer Frage. Also das wäre, denke ich, ist ein wichtiger Ansatz auch bei uns im Betrieb, den wir so ein bisschen weiter spinnen wollen. Ja.
Jetzt waren wir ja schon beim Wein. Und ihr habt uns ja natürlich auch was Schönes mitgebracht. Ich sehe hier eine Flasche, auf der sauer steht, Farbton und eine Amphore. Das sieht sehr einladend aus. Vielleicht könnt ihr uns da was ein bisschen erzählen dazu.
Ja, also das Etikett habe ich mal so mitdesignt quasi. Also wir haben seit unserem Neubau haben wir jetzt im Keller 3 georgische Amphoren, also Tonamphoren, sind im Boden vergraben. Und ich habe, das war schon vorher, da hat man noch spanische Amphoren, aber da habe ich meinen ersten Amphorenwein gemacht. Und das war auch so mein erstes Weinprojekt, wo ich quasi, damit bin ich so in den Betrieb gestartet. Und das war ein Weißburgunder, Holz und Ton. Und aus dem Etikett ist dann quasi auch das Etikett entstanden. Also habe ich beim Holz und Ton ist dann auch ein halbes Holzfass mit drauf, weil er aus der Amphore und dem Holzfass kommt. Und der Wein kommt jetzt nur aus der Amphore. Den haben wir geerntet und dann mit der Bärenhaut in die Amphore gemacht. Also quasi wie bei der Rotweinbereitung, eine Maischegärung nennt man das. So, also so die Art Wein zu machen ist so die älteste Art wahrscheinlich Wein zu machen. Also auch mit einer Amphore so, da vermutet man den Ursprung des Weinmachens. Der wird auch in Georgien vermutet. Ich meine, das ist halt alles schon ziemlich lang her. So genau weiß es auch keiner. Wahrscheinlich streiten sich da, haben sich da auch viele, viele Geistige gestritten, wo es jetzt wirklich herkommt und sowas. Aber ja, es ist auf jeden Fall uralt und es ist halt auch sehr ursprünglich. Und ich glaube, so ist auch das Etikett. Also so war es nur gedacht. Das ist halt relativ reduziert und so, es geht halt nur um die Machart eigentlich jetzt bei dem Wein, so dieses ja, ursprüngliche, also ein bisschen puristisch vielleicht, keine Ahnung. So kann man es vielleicht beschreiben, ja. Und es ist, also in Farbton ist ein Grauburgunder, also deswegen auch Farbton, weil man Grauburgunder eigentlich als Weißweinsorte kennt, aber durch die Maischegärung hat er halt so Roséfarbe oder keine Ahnung, Rostrot oder so, kann man es vielleicht nennen. Und es ist, also ich finde, ein sehr spannendes Experiment so mit einer Amphore. Es ist halt, man muss sich so ein bisschen freimachen von seinem Gedanke, wie ein Wein schmecken muss vielleicht. Also es ist schon was anderes, ne? Aber darum ging's mir eigentlich auch, oder ging's uns auch, als wir das entschieden haben, so Amphoreweine zu machen. Ja. Der ist jetzt auch ohne Schwefel, also ohne Oxidationsschutz quasi, außer eben die Gerbstoffe, also die Bitterstoffe, die quasi auch aus der Bärenhaut gelöst werden während der Maischegärung. Das ist der einzige Schutz vor Oxidation, der in dem Wein ist.
Vielleicht schenken wir ein bisschen was ein und gucken mal.
Ja, wow. Na klar.
Da macht's plopp. Ja, ist wirklich rötlich. Ja. Interessant.
Ja, ja, man könnte noch schon einen ganz farbschwachen Spätburgunder halten.
Ja.
Ja, vielleicht könnt ihr uns ein bisschen was dazu erzählen, was wir denn so in der Nase riechen, im Mund fühlen. Also, mir treibt es gleich ein Grinsen ins Gesicht.
Ja, so soll es sein. Ja, willst du ansprechen?
Ja, also wie der Valentin hat es ja schon gesagt, es ist natürlich ganz andere Weinstilistik. Man muss, ich sage immer, man muss eine andere Brille aufziehen, wenn man den Wein probiert. Und muss tatsächlich auch sich dort davon lösen. Also es schmeckt natürlich nicht wie ein normaler Wein. Ich beschreibe das ganz so, es ist so, geht so ein Stück weit in Richtung Sherry. Also einfach, weil Sherry ist natürlich ein voll durchoxidierter Wein. Und hier haben wir es auch mit Oxidation zu tun. Der Wein hat schon noch eine gewisse Frucht, auch in der Nase. Es ist nicht so, dass er gar keine Frucht hat. Aber das geht so in die sehr reife Richtung, also so Apfel, also Apfelmus. Das, so kann man das beschreiben. Dann das Mundgefühl, da geht es jetzt mehr um so würzige Aromatik. Das Ganze ist auch sehr cremig und weich. Also der Wein ist auch unfiltriert, muss man vielleicht noch dazu sagen. Das ist also sehr cremig und weich. Und wir haben da neulich auch mal mit Kunden darüber diskutiert. Es ist jetzt auch kein Wein, wo ich sage, ah, heute oben trinke ich mal eine Flasche Wein oder so. Also das ist also schon Wein, der auch schon relativ schnell satt macht. Das ist also sowas, wo man so mal genießen kann. Auch zu einem guten Essen, auch zu einem Fleischgericht zum Beispiel, denke ich, wäre das so sehr gute Begleitung. Übrigens ist es auch so, dass Sommeliere auf so Weine total springen, weil die sofort gehen da bei deinen Lichter an, weil das natürlich außerhalb von der normalen Range ist und dadurch auch noch mal neue Möglichkeiten eröffnen. Also so sehe ich den Wein. Was für mich oder für uns wichtig war, bei deinen Weinen. Also das geht jetzt in die Naturweinrichtung, oder das wird man jetzt als Naturwein bezeichnen. Bei Naturweinen gibt es viel Weine, wo ich finde, wo so auch Weinfehler haben, das ist jetzt nicht so mein Ding. Also ich finde, ein Wein, der darf keine flüchtige Säure oder Moselton oder sowas, das sind so, sag ich mal, klassische Weinfehler. Das geht für mich nicht, das möchte man nicht. Und also der Wein ist, ach, das hat er auch nicht. Und also es ist sauber von der Aromatik her und vom Geschmacksbild. Ja, und jetzt natürlich haben wir da auch schon eine gewisse Erfahrung. Also ich finde, es sind doch ganz schön viele Leute auch offen für so Sachen. Es ist also nicht so, dass das jetzt nur getrunken wird, weil es schick ist. Also das ist auch nicht so. Natürlich in Berlin und Schutzschwo ist es, sind so Weine en vogue, aber es gibt tatsächlich schon viele Leute, die das einfach auch gut finden. Trotzdem auch noch andere Weitringen, so machen wir das selbst auch.
Ja. Es ist halt, es erweitert halt den Horizont, würde ich sagen.
Ja.
Ja, das war der zweite Teil unserer Doppelfolge zum Doppelcast Umweltspezial und damit auch der letzte Teil. Durch Valentin und Heiner Sauer haben wir heute nicht nur ihre Betriebsgeschichte als Pioniere im Öko-Weinbau und ihre Philosophie erfahren, sondern durften auch mehr über Weinbergsbegrünung lernen, dass diese nicht nur schön aussieht, sondern auch Funktionen erfüllt, wie zum Beispiel vor Erdabtrag und Nährstoffaustrag zu schützen. Und dass es regionale Pflanzengemeinschaften gibt, die sich auch im Pfälzer Weinberg wohlfühlen. Ja, und zum Abrunden gab es dann auch noch zum Schluss von Valentin einen schönen Amphorenwein. Ja, da bleibt mir nicht mehr so viel zu sagen, außer ciao und bis zum nächsten Mal.